Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientiert Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Bei mir wie immer im Studio Christian und Julian. Schön, dass ihr da seid. Servus.
Hallo in die Runde. Servus zusammen. Hi.
Ja, Spieltag 17, Abschluss der Vorrunde. Jetzt geht's rein in die Winterpause. Nicht vergessen, nächste Woche unsere große Zusammenfassung Vorrunde Zweite Liga 23/24.
Kommt natürlich trotz Weihnachten wieder am Montag, wie es gewohnt seid, am ersten Weihnachtsfeiertag. Also könnt ihr schön mit eurer Familie unterm Baum Inside Zweite Liga hören. Ich glaube, da haben doch alle was davon.
Und heute aber erstmal zurück zum Alltagsgeschäft. Kiel überwintert als Herbstmeister. Wir waren zu Gast in Nürnberg, haben mit Tim Walter gesprochen. Braunschweig lebt. Alles dazu jetzt in der heutigen Folge.
Lass uns gleich reingehen. Erstes Match Paderborn gegen Rostock 3:0. Da hat ganz schön der Baum gebrannt in Paderborn. Die Rostocker Fans haben sich nicht gerade von ihrer Schokoladenseite gezeigt. Das Spiel stand kurz vorm Abbruch. Nichtsdestotrotz Endstand dann doch 3:0. Ja, unter der Woche Trainer Alois Schwarz entlassen, für unsere treuen Stammhörer vielleicht nicht ganz unerwartet. Wie hast du es gesehen, Julian?
Ja, kam für mich auch nicht überraschend. Alois Schwarz ein bisschen vom Saisonstart gelebt, 9 Punkte aus den ersten 4 Spielen geholt. Aktuell steht man bei 17 Punkte, ja, also kam nicht mehr die Welt dazu. Entwicklung, ja, auch nicht wirklich stattgefunden. Spielerisch eher dünn, 42% Ballbesitz. Hansa Rostock damit in dem Ranking auf Platz 18 der Tabelle unter Schwarz gewesen. Ja, wie gesagt, spielerisch dünn, wenigste gespielte Pässe, schwächste Passquote. Also für mich definitiv nachvollziehbar. Timing, naja, okay, ein Spiel jetzt vor der Winterpause. Weiß ich nicht, ob man darüber diskutieren kann, ob man es dann nicht auch schon hätte vorher machen können. Aber ja, okay, jetzt wahrscheinlich auch nicht entscheidend am Ende. Aber ja, für mich an sich die Trennung schon nachvollziehbar, auch wenn er oft dann im entscheidenden Moment noch irgendwie Punkte geholt hat und deswegen ja trotzdem jetzt eine Zeit lang im Amt war. Aber ja, um es zusammenzufassen, für mich nachvollziehbar.
Trainer, oder man muss ja sagen Interimstrainer Uwe Beidel, ein Mann, der noch nicht allzu viel von sich hören hat lassen. Hast du unter ihm große Veränderungen bei Hansa Rostock festgestellt?
Ja, nee, nicht die Welt. Also ist natürlich auch schwierig. Wenige Tage, du hast es gesagt, ist jetzt auch kein Mann, der groß Cheftrainer-Erfahrung hat. War oft nur Co-Trainer oder Konditionstrainer in seinen Stationen. Ja, Rostock auch im 4-4-2 gespielt, jetzt nichts komplett Neues, viele lange Bälle, sind aber zumindest am Anfang relativ hoch angelaufen, das war ein bisschen anders als sonst. Mit Ball haben sie es dann im 4-2-4 gemacht, also die Flügelspieler sehr hoch geschoben für eben diese vielen langen Bälle und ja, insgesamt wenig Überraschendes. Paderborn hingegen fand ich ganz spannend gegen den Ball im 4-4-2. Mit Ball war es ja wie oft eine Dreierkette hinten, Dreieraufbau, 3-4-2-1 mal 3-4-1-2 und ja, gegen den Ball ist dann eben der, ist Obermeier eben Rechtsverteidiger geworden und ja, das so zur Herangehensweise der beiden Teams.
Speidel hat in der Pressekonferenz gemeint, dass durch die rote Karte das Spiel entschieden wurde und dass Rostock davor ihr gutes Spiel nicht über die Zeit gebracht haben. Hast du auch was von dem guten Spiel der Rostocker gesehen?
Also ich würde so sagen, es ist recht wenig passiert am Anfang. Das ist ja schon ein Kompliment für Rostock. Also in den ersten 15 Minuten jetzt zum Beispiel gab es keinen Torschuss. Paderborn zwar von Anfang an viel am Ball gewesen, ja, viel den Ball gehabt, aber auch sehr unsauber damit umgegangen. Kind Zombie, Klaas, Ansa zum Beispiel, alle viele Bälle da im Mittelfeldbereich verloren. Nach und nach kam dann aber Paderborn schon besser ins Spiel. Hat es geschafft, das Spiel mehr in die Richtung von Hansas Tor zu verlagern. Sind auch deutlich präziser geworden. Passquote ist dann von Minute 15 bis zur Halbzeit mit über 10% hochgegangen auf 93%. Also da ist man auf jeden Fall besser geworden, präziser. Hat Muslia oft in 1-gegen-1-Situationen bekommen. Und ja, deswegen dann ein bisschen folgerichtig, das 1:0 durch Grimaldo nach einer Ecke. Ja, noch eine Zahl. Habe ich entdeckt, die ich sehr beeindruckend finde. In den 30 Minuten vor der Halbzeit hat Paderborn 16 von 16 Pässen ins letzte Drittel angebracht, also wirklich mit hoher Qualität da nach vorne gespielt. Rostock hingegen sehr schnell, sehr vertikal gespielt nach vorne, im letzten Drittel auch viel mit Flanken gearbeitet, aber ja, Paderborn da wenig zugelassen, auch gutes Gegenpressing gehabt, da viele zweite Bälle erobert, hatten selbst auch noch ein paar Chancen, aber die erste Halbzeit war jetzt kein Highlight. Und Pausenstand ist 1-0 für mich schon ja, durchaus aber verdient.
Dann kommt die rote Karte, von der wir gerade schon gesprochen haben. War die tatsächlich spielentscheidend?
Ja, muss man definitiv sagen, weil nach der Halbzeit ist erstmal wenig passiert. War, finde ich, ein recht wildes Spiel in der Phase dann, viel hin und her. Wirklich ja, eine sehr offene Phase gewesen. In der Viertelstunde danach bis zur roten Karte, Ballbesitz dann auch recht ausgeglichen gewesen mit 54-46% pro Paderborn. Passquote ging bei Paderborn auch extrem runter. Ich habe gerade 93% erwähnt. Die war dann nur noch bei 71% in der Phase. Also ja, da war Rostock dann mal gut im Spiel. Dann aber, wie du sagst, die entscheidende Szene im Kolke, Notbremse, rote Karte nach gut einer Stunde. Der folgende Freistoß führt dann nach dem Nachschuss von Obermeier zum 2-0. Und da war das Spiel dann auch entschieden. Schlussphase war dann wahnsinnig einseitig. Letzten 30 Minuten am Paderborn tatsächlich 85% Ballbesitz gehabt. 9 Schüsse abgegeben, 1,8 Expected Goals allein in der Zeit. 19-1 Ballaktion im gegnerischen 16er. Also wirklich sehr einseitig. Klefisch hat dann noch auf 3-0 gestellt und dann war es endgültig durch. Also ja, kann man schon sagen, die rote Karte hat Rostock wenig überraschend nicht gut getan.
Die Paderborner mit einem sehr schweren Start in die Saison. Aber man muss konstatieren, in den letzten Spielen läuft es jetzt richtig gut.
Definitiv Paderborn jetzt richtig gut drauf. Allein das Spiel jetzt einige statistische Saisonrekorde, die sie da zu verzeichnen haben. Ich habe ein paar rausgesucht. 43 Ballaktionen im gegnerischen 16er ist Höchstwert. Am Ende 4,1 Expected Goals, auch deutlich Saisonhöchstwert. 71% Ballbesitz, 90 geführte Offensivduelle. Ja klar, Rostock 30 Minuten in Unterzahl, aber Daniel, du hast es gesagt, Paderborn gut drauf, 3 Siege in Folge, stehen jetzt tatsächlich bei 27 Punkten, trotz sehr schwierigen Monaten am Anfang, wo es viel Unruhe gab, aktuell jetzt sogar ein Punkt mehr als in der Vorsaison zur Winterpause, so viele wie vor 2 Jahren und da hat Paderborn jeweils eine Top-Runde gespielt und muss man auch sagen, Vertragsverlängerung von Kwasniok hat sich da aktuell dann schon ausgezahlt, kam ja doch ein bisschen überraschend für viele, aber ja, da ist man definitiv auf dem richtigen Weg und bei Rostock hingegen schaut es natürlich anders aus, aktuell eine große Baustelle und man überwintert auf Platz 16.
Die Statistik lügt bekanntermaßen nicht, auch in der letzten Saison Paderborn bei vielen Stats ganz, ganz oben dabei. Meinst du, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass Paderborn auch noch oben angreifen kann?
Bevor ich mich da aus dem Fenster heute lehne, würde ich sagen, da verweise ich doch ganz gern auf nächste Woche, auf unsere große Hinrundenanalyse. Und da haben wir dann ganz viel Zeit, um über solche Themen zu reden.
Ich freue mich schon drauf. Die Schalker spielten gegen Greuther Fürth 2-2. FC Schalke ja mit wirklichen Problemen in die Saison gestartet. Die Greuther jetzt richtig gut drauf in den letzten Partien. Man trennte sich 2-2. Christian, mit welchen Formationen haben die Trainer versucht, das Spiel für sich zu gestalten?
Ja, Schalke mal wieder auf die enge Raute gesetzt, wie sie es schon in den letzten Wochen machen. Personell hat sich ja auch wenig geändert. Keke Topp ist für den verletzten Lassme reingekommen und Brunner für Matriziani. Ja, ansonsten war es die Aufstellung wie in Rostock. Übrigens die älteste Startelf der Schalker in dieser Saison mit 29,1 Jahren. Ja, auf der anderen Seite die Fürther, deutlich jünger, 4 Jahre jünger mit 24,9 Jahren und auch hier gab es wenig Änderungen mit der gleichen Elf wie schon gegen Magdeburg letzte Woche.
Schalke-Trainer Gerrards war mit der ersten Halbzeit richtig, richtig zufrieden, das betonte er in der Pressekonferenz. Wie ging es eigentlich los?
Ja, war eine echt turbulente Anfangsphase mit Abschlüssen auf beiden Seiten, viele Ballbesitzwechsel, viele Zweikämpfe, von denen Schalke auch deutlich mehr gewann, um dann auch in der Folge präzise über den Flügel zu spielen und ins Zentrum zu kommen, haben sich da 3 Schüsse herausgespielt, also war ein guter Beginn. Allerdings dann bis zur 30. Minute wurde es etwas ruhiger, bis eben zum 1-0 von Youngster Keke Topp. Seguin hat da gut aufgedreht in der eigenen Hälfte zwischen 2 Fürtern. Ja, hat dann den Vertikalpass auf Idrissi gespielt, der dann ja schnell den Blick nach vorne gerichtet hat und einen super langen Pass auf Keke Topp spielte. Und ja, super Abschluss und schnell und mit wenig Kontakten durchs Zentrum zu spielen. Das scheint so ein bisschen von Gerrards die Vorstellung zu sein, die hier super umgesetzt wurde. Führt hingegen ja zu passiv beim Tor. Große Lücken zwischen Angriff und Mittelfeld. Da konnte Idrissi dann ja unbehelligt aufdrehen und hatte wenig Druck beim Pass. Dazu dann die Kette zu hoch, also eine schlechte Kombination. Wenig Druck auf Ball und hohe Kette. Dann kam natürlich der Tiefenball und ja, nicht gut verteidigt, aber auch gut ausgenutzt von den Schalkern.
Du hast ihn gerade schon erwähnt, Paul Seguin. Wir kommen später noch auf ihn zu sprechen. Was mich jetzt interessieren würde, hat diese Führung den Schalkern die nötige Sicherheit gebracht?
Ja, man konnte es schon spüren, dass die Schalker deutlich mehr Selbstvertrauen hatten, haben zwar Fürth den Ball überlassen, die wussten allerdings wenig damit anzufangen, konnten kaum die Schalker Linien überspielen, haben da gut und kompakt verteidigt, stattdessen viele Ballverluste der Fürther und demzufolge Angriffe der Schalker. Ja, und das war das Prinzip eben nach Ballgewinn mit 2-3 Stationen schnell in die Tiefe zu kommen und abzuschließen. Gab dann auch noch kurz vor der Halbzeit eine Riesenchance von Terodde zum 2-0. Auch Mohr noch mit einer guten Chance. Also ja, beides nach diesem Prinzip schnell nach vorne und deswegen auch eine absolut verdiente Halbzeitführung für die Schalker. 8 der 17 Ballsitzangriffe wurden zum Schuss gebracht. Also das zeigt nochmal, dass man wirklich durch dieses schnelle Spiel sehr gut vors Tor kommt, also wirklich ein Top-Wert, insgesamt 10-4 Schüsse. Von Fürth kam da wirklich wenig und ja, eine verdiente Führung für die Schalke, auch weil sie in den Zweikämpfen so giftig waren.
Kleeblatt-Trainer Alex Zorniger war begeistert ob der Leistung, die die Fürther in der zweiten Halbzeit geliefert haben. Wie lief es für die Fürther in der zweiten?
Ja, Anfang war auf jeden Fall gut, kam dann aus der Kabine direkt mit einem Pfostenschuss von Sieb nach einem Einwurf, war da ja ein bisschen luftig verteidigt von den Schalkern und dann auch wenig später mit dem Ausgleich durch Ergota, da kam ein langer Ball Richtung Kalasch, der dann allerdings genau in die Fürther Füße klärt, dann noch aus der Innenverteidigung rausrückt und dadurch den tiefen Pass auf Ergota ja ermöglicht, der dann ja vor Fährmann auftaucht und im Nachschuss ausgleicht. Ja, plötzlich 1-1, muss man sagen, obwohl Schalke eigentlich das Spiel ziemlich lange im Griff hatte. In der Folge war es dann eher ein ausgeglichenes Spiel. Fürth deutlich zweikampfstärker als noch in Hälfte 1. Nicht mehr so viel Ballgewinne und Umschaltmomente für die Schalke. Stattdessen ja mit wenig Ideen im letzten Drittel. Auch kaum Abschlüsse in der Phase von Minute 46 bis 74, bis auf einen Siebkopfball. Ja.
Ja, obwohl jetzt weniger los war, ging die Schalker in Führung, ne?
Ja, das 2-1 kam so ein bisschen aus dem Nichts in der 74. Minute. Auch wieder initiiert von Seguin aus dem Zentrum, da in den Halbraum auf Tempelmann gespielt, der dann den überlaufenden Mörkin mitgenommen hat, konnte relativ unbedrängt flanken und Karaman finden. Höhe des Elfmeterpunkts, ein wirklich super Kopfball, also den macht nicht jeder. Aber auch wieder passiv verteidigt von den Fürthern und auch wieder konsequent ausgenutzt von Schalke. Ja, diese Konsequenz der Schalker hat dann deutlich nachgelassen. Nur 3 Minuten später ja, kassiert man da wirklich fahrlässig das 1-1. Erstmal schafft man es nicht, trotz Überzahl die Flanke zu verhindern. Die kann dann noch von Fährmann geklärt werden auf Mohr, der eigentlich den Ball sicher hat. Ja, aber sich zu sicher ist, fast schon ja, ein Blackout, ein Kurzschlaf und Asta luchst ihn den Ball ab und kann dann zum 2-2 einschießen. Wiederum 3 Minuten später gelb-rot für Mörkin, der den Ball ja schlecht kontrolliert und das Foul ziehen muss. Ja, und da hatte man so das Gefühl, Schalke jetzt auf dem besten Weg, sich das Spiel noch selbst kaputt zu machen, nachdem man erst ein paar Minuten vorher in Führung gegangen war.
Du sagst es, noch vor wenigen Wochen wäre vielleicht die Schalker Mannschaft an so einer Situation zerbrochen. Dieses Mal anders, obwohl wirklich alles gegen die Knappen lief mit der roten Karte, ging man mit einem Remis aus der Partie.
Ja, man hat das dann wirklich noch gut gemacht, die letzten Minuten im 4-3-2 verteidigt, aber nicht nur verteidigt, sondern auch selbst noch eigene Ballbesitzphasen gehabt. Natürlich auch viele lange Bälle, ist ja auch irgendwo klar in Unterzahl, führt auch noch mit einigen Angriffen und Flanken, aber ja, kaum Gefahr mehr nach dem 2-2, also ein Unentschieden, mit dem vielleicht am Ende beide nicht völlig unzufrieden sind, führt zweimal zurückgekommen, inzwischen jetzt 7 Spiele ungeschlagen, davon 3 auswärts, in die Winterpause, also ja, das kann sich sehen lassen. Schalke, ja, zwar Führungen verspielt, aber nach dem Platzverweis stabil geblieben und auch mit jetzt 7 Punkten aus 3 Spielen in die Winterpause. Ja, wenn wir uns nochmal die Expected Goals ansehen, 1,85 zu 0,77, klarer Vorteil für Fürth, möchte man meinen, aber ja, gab auch diese Doppelchance vor dem 1-1 und wenn man die Schüsse betrachtet, 12-12, geht das Unentschieden schon in Ordnung, auch wenn Schalke in der zweiten Halbzeit nur noch 2 Schüsse hatte. Ja, gibt noch Verbesserungsbedarf, aber eben deutlich stabilisiert.
Wir hatten es vorhin schon angesprochen, ein Mann, über den wir reden möchten, über den wir reden wollen, Paul Seguin.
Ja, hat meiner Meinung nach einen richtig guten Job auf der 6 gemacht, hat er ja schon letzte Woche in Rostock gespielt. Beide Tore eingeleitet, war dazu sehr passsicher, hat auch gerne mal vertikal gespielt, um das Spiel aufzudrehen. dazu defensiv auch sehr stabil, 7 seiner 9 Defensivduelle gewonnen, 6 Pässe abgefangen und insgesamt 14 Bälle erobert. Also er hatte meiner Meinung nach auch einen entscheidenden Anteil daran, dass Fürth spielerisch ja wenig durchs Schalker Zentrum kam und auf der anderen Seite, dass Schalke ja wirklich gut und schnell durchs Zentrum gespielt hat.
So viel dazu. Ich möchte, auch wenn es jetzt noch einige Wochen hin sind, genau gesagt ist es der 20. Januar, den Ausblick wagen, denn das ist wirklich kein alltägliches Spiel. Die Schalker empfangen den HSV. Gewisse Brisanz ist für beide Mannschaften drin. Wie siehst du es, Christian?
Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, auf das wir uns schon alle freuen. Schalke gegen Hamburg, das klingt nach Bundesliga und es wird auf jeden Fall wieder sehr stimmungsvoll. Ja, und ich glaube, diesmal können die Schalker vielleicht besser dagegen halten als noch im Hinspiel.
FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein 0-2 behielt der Hamburger SV die Oberhand. Beim Club ja einige Ausfälle. Was könnt ihr uns zu den Aufstellungen der beiden Mannschaften sagen? Übrigens, das erste Mal waren wir von Ball orientiert mit voller Mannschaftsstärke vor Ort.
Ja, richtig, du sagst es, beim Club gab es den einen oder anderen bitteren Ausfall. Zum einen Can Usu, natürlich sehr wichtig, auch Kastrop im Mittelfeld hat gefehlt. Ja, dafür Geis überraschend in der Startformation für Flick und auch Brown überraschend zumindest in der Positionierung, nämlich im Mittelfeld. Und beim HSV, ja natürlich das Thema die Woche, die zwei jungen Außenverteidiger, die dann tatsächlich aufgelaufen sind mit Mikkel Brosis und Oliveira. Ja, also waren einige interessante Änderungen in den Startformationen.
Dazu gleich mal eine Frage. Konnte Geis, der ja das erste Mal seit Rostock, erster Spieltag in der Startformation war, überzeugen?
Ja, also schwierig. Er hatte schon gute Sehnen. Bei ihm weiß man halt auch so, was man bekommt. Gute lange Bälle. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, er hat 4 Pässe in die Tiefe gespielt, Rekordwert beim Club. Also das kann er, lange Bälle. Und ich glaube, der HSV war auch ein Gegner, der ihm dafür liegt, weil der HSV hoch verteidigt, hoch steht. Und da kann er natürlich dann schnell seine langen Pässe in die Tiefe spielen. Gegen den Ball, glaube ich, auch ganz gute Werte. Und ja, wie gesagt, ich glaube, der Gegner lag ihm besser. Ich sehe ihn aber auf Zukunft im Fjell-System nicht auf der 6. Eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, dass er da zu behäbig ist, zu sehr seine Position hält und nicht nach dem Abspiel ja, sich gleich nach vorne anbietet und solche Sachen. Also für das Spiel fand ich ihn gut, aber ich sehe ihn auf Dauer nicht in der Startelf beim Club.
Also eher ein Mann, der in der letzten Saison gefragt war, weniger unter dem System fiel.
Punkt, ja, gehe ich mit.
Ein anderer Spieler, der auch in der Pressekonferenz thematisiert wurde, Oliveira.
Ja, Nicolas Oliveira, ich denke da an eine Szene in der ersten Halbzeit zurück, wo der HSV nach einem Eckball den Ball verliert, Konterchance, riesige Situation.
Das war Goller, glaube ich, oder?
Genau, Goller läuft durch, läuft von der eigenen Hälfte in Richtung Heuer Fernandes. Oliveira läuft die noch ab, zusammen mit Mikkel Bronsis. Christian hat es angesprochen, die zwei jungen Außenverteidiger gehen dazwischen und ja, war sicherlich eine der spannenden Szenen von Nicolas Oliveira. Und allgemein zu ihm haben wir Tim Walter auf der Pressekonferenz auch noch eine Frage gestellt. Und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein, was der HSV-Coach zur Antwort gegeben hat.
Ja, hallo, Julian Berse vom Ball orientiert. Eine Frage an Herrn Walter. Sie haben es ja angesprochen, zwei sehr junge Außenverteidiger. Einer davon, Nicolas Oliveira, den ich, ja, wo ich finde, er hat heute ein sehr interessantes Spiel gemacht, ist ja mit Ball oft eingerückt. Auch mit Ball, denke ich, gute Lösungen gefunden. Auch Passquote habe ich gerade gesehen, 94%. Gegen den Ball auch viel mit seinem Tempo abgelaufen. Aber zum Beispiel vom Lattentreffer, wo er, glaube ich, im Gegenpressing eine falsche Entscheidung wählt, wo er nicht drauf darf, wo er dann die Seite hinter sich aufmacht. Auch und wollte fragen, ist das allgemein so ein bisschen das, wo Sie am meisten noch mit ihm arbeiten müssen, so im Timing, im Rausrücken und auch im 1 gegen 1, welchen Schusswinkel er anbietet und so weiter, ist das die größte Aufgabe bei dem Jungen, der ja mit Ball ja, sehr viel mitbringt?
Absolut. Der Junge ist jetzt aber auch schon 1,5 Jahre bei uns dabei. Er war immer sporadisch im letzten Jahr. Ja, jetzt seit Anfang der Saison ist er richtig auch immer dabei, holt sich trotzdem auch Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Die spielen ein bisschen anders als wir, aber er setzt es gut um. Gerade mit Ball, defensiv hat er, so wie Sie es richtig sagten, extrem viel Tempo. Ja, aber ich glaube, dass es schon auch nochmal eine andere Hürde ist, dann immer vom Timing gut zu sein, im Gegenpressing rechtzeitig da zu sein. Ja, aber das wird er auch hinbekommen. Je mehr Erfahrung, dass er hat, umso besser wird er auch da drin. Aber gut zusammengefasst, wirklich.
Vielen Dank an Tim Walter für die nette Antwort. Lasst uns aufs Spiel zu sprechen kommen. Wie haben es die beiden Mannschaften probiert, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen?
Ja, Hamburg natürlich wenig überraschend wieder mit mehr Ballbesitz, 60%, auch ja, sehr passsicher, aber Nürnberg auch da ja, mit 85% Passquote, also beides Mannschaften, die, ja, wie es ja auch bekannt ist, gut mit dem Ball umgehen können. Dementsprechend war es dann auch ein ja, ansehnliches Spiel, wie ich fand, in dieser ersten Halbzeit, auch wenn keine Tore fielen, ging es dann doch hin und her. Obwohl der Club ja weniger Ballbesitz hatte, hat man tatsächlich einige Angriffe mehr gefahren als die Hamburger, ist da immer wieder vor allem gefährlich über die ja, Flügelstürmer gekommen, war natürlich auch ein Mittel, das der Club ja, ohnehin immer gern wählt, aber natürlich auch mit diesen beiden jungen Außenverteidigern bei Hamburg, die ja noch etwas unerfahren sind, hat man versucht, die ins 1 gegen 1 zu schicken, hat man dann auch häufig gemacht, um in der Folge dann zu flanken, auch nicht unbedingt ein Stilmittel der Klubberer, häufig da auf den zweiten Pfosten ist der Mann Ball durchgerutscht, also da hat man schon gemerkt, dass sich die Klubberer da was ausgerechnet haben mit diesen beiden jungen Außenverteidigern.
Ja, sehe ich genauso, fand es echt auffällig, Nürnberg sehr viele auch Verlagerungen gespielt, ja, wenn sie mal vorne waren, eben immer auf die andere Seite, vor allem über Goller viel über rechts gespielt, viel Goller gesucht, Goller glaube ich allgemein ein gutes Spiel gemacht, hat ein paar Chancen gehabt, einige Dribblings gehabt, 6 Flanken geschlagen, aber bei ihm so ein bisschen das Problem, die Effizienz, ich habe geschaut, der steht jetzt bei 2 Toren, 2 Vorlagen, gefühlt wäre da deutlich mehr drin gewesen, aber ja, ansonsten ein Spiel, erste Halbzeit 0-0, ihr habt es gesagt, aber ich fand es ein sehr gutes Spiel, fand es ein sehr spannendes Spiel, kann aus meiner Sicht auch locker 1-1 stehen zur Halbzeit und war auf jeden Fall ein gutes Spiel meiner Meinung nach.
Der Stadionbesucher, der Club-Fan, der könnte jetzt meinen, ohne Kastrop kann der Club kein Spiel gewinnen. Seht ihr das ähnlich, insbesondere wenn ihr auf das Spiel FC Nürnberg gegen den HSV schaut?
Ich glaube, das Spiel war jetzt kein Beispiel dafür, dass man ohne Kastrop nicht auskommt. Man hat es lange Zeit wirklich gut gemacht, hat da relativ wenig zugelassen aus dem Spiel heraus. Schon, ja, wie wir gesagt haben, in der ersten Halbzeit, klar, gab die eine oder andere Aktion vom HSV, aber es ist halt auch eben der HSV, der da hohe Qualität mitbringt. Was ich vorhin vergessen habe, HSV auch mit einer Riesenchance tatsächlich zur Führung durch Glatzel, der eigentlich den Ball nur einschieben muss und da ja den Ball nicht trifft. Also das war dann schon ja die größte Chance in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit wurde dann der HSV ja nochmals dominanter, aber der Club hatte da häufig ja gut verteidigt und auch immer wieder seine Angriffe nach vorne.
Ja, ich finde vor allem ersten Minuten, die Phase nach der Halbzeit, war schon die Phase, wo vom HSV nach vorne sehr wenig kam. Viel den Ball gehabt, aber viel in Bereichen, die nicht wirklich spannend waren. Ja, ich finde, in der ersten Halbzeit hat es der HSV noch öfter geschafft, da hinter die erste Pressing-Reihe vom Club zu kommen. Und andersrum, aber der Club auch immer aus Kontern gefährlich geworden. Zweite Halbzeit, wie gesagt, fand ich am Anfang den HSV selten in gefährlichen Situationen. Muss man auch sagen, Öztunali auf links wieder mal sehr wenig Einfluss gehabt aufs Spiel. Also glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für alle drei hier am Tisch. Öztunali links außen, auf Zukunft schwierig, hat man dann auch gesehen, als Dompe reinkam. Verändert schon das Spiel, ist dann ja auch die Phase, ab der 60. ungefähr, wo der HSV dann mehr das Kommando übernommen hat. Aber darf man natürlich auch nicht vergessen, der Club vorher Lattentreffer durch Hayashi, Riesenchance. Kann der Club in Führung gehen und wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Also es war für mich immer ein Hin und Her und dass dann das erste Torspiel entscheidet, ist wenig überraschend.
Ja, was ich da noch gern hinzufügen würde, ist, dass es der HSV dann vor allem nach diesem Lattenschuss von Hayashi, ich glaube, das war so nach einer Stunde circa, dann auch defensiv etwas stabiler wurde. Also haben da weniger zugelassen, aber eben, wie es Julian schon gesagt hat, auch mit Ball nicht unbedingt die Lösungen gefunden, was ja dann ja hinten raus etwas besser wurde.
Ja, und was für mich auch ein Faktor war, warum sie dann auch weniger zugelassen haben, ist schon auch, dass sie ballsicherer waren. Also allgemein der HSV, 93 Ballverluste, das ist ein guter Wert. So wenig hatten sie seit dem Spiel gegen Magdeburg nicht mehr. Auch Passquote 89%, erst einmal mehr in dieser Saison. Und ja, dadurch haben sie es dann auch geschafft, dass der Club wahrscheinlich auch viel hinterherlaufen musste. Und dann irgendwann, ist ja immer so, irgendwann, wenn du einen Gegner ein bisschen müde spielst, dann wird auch mal ein Raum frei. Dann ist Jatta am Flügel durch, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, vielleicht sogar ja, bester Spieler auf dem Platz war, bringt die Flanke auf Glatzel. Und ja, Hübner verschätzt sich ein bisschen, steht nicht richtig. Glatzel, auch sagen, absolutes Top-Tor. Ich fand Glatzel in der ersten Halbzeit nicht gut. Ja, oft kurz gekommen da, aber dann ein bisschen den Raum eng gemacht für die Mitspieler. Zweite Halbzeit war er dann mehr im 16er zu finden. Und das macht er dann auch, ja, Weltklasse ist jetzt übertrieben, aber wir den im Stadion schon gedacht, okay, kannst du auch gleich schießen, aber er nimmt ihn an und schießt ihn aber direkt beim Stoppen dann noch mit rein. Also es war ein Top-Tor, das sieht man dann auch. HSV, individuelle Qualität, die ist schon gigantisch.
Ja, zu Glatzel würde ich noch ein Wort hinzufügen. Ja, er ist ja auf jeden Fall, wenn es auch nicht so glücklich war, vor allem die erste Halbzeit, fand ich ihn trotzdem immer sehr präsent. Also hat immer Gefahr versprüht, auch 6 Schüsse insgesamt in dieser Partie gehabt, tatsächlich 1,3 von 1,9 Expected Goals von den Hamburgern gehabt. Also ja, auch wenn er nicht glücklich spielt, hat er dann am Ende noch sein Tor gemacht und ist auf jeden Fall immer ein Faktor im HSV-Spiel und auch ja, kaum auszuwechseln.
Wenn wir schon bei individueller Klasse sind, schade natürlich, da komme ich jetzt nochmal auf eingangs zu sprechen, es wäre natürlich auch toll gewesen, die individuelle Klasse eines Usum bzw. eines Castrops mit beobachten zu können.
Ja, definitiv, muss man wirklich sagen, das sind vermutlich die zwei wichtigsten Nürnberger Spieler. Und klar, vor allem ohne Castrop, jetzt sind es glaube ich 5 Spiele ohne ihn keins gewonnen, aber wie schon gesagt, das Spiel hat der Club wirklich gut bestritten, also Club in den letzten Wochen, wenn man denkt, da ein oder andere schlechte Ergebnis gehabt, in Elversberg gewonnen, aber jetzt mit keiner überzeugenden Leistung. Ich fand sie gegen den HSV echt gut, eigentlich über 90 Minuten gut im Spiel, vor allem bis zur 60. Minute wahrscheinlich auch ja, chancentechnisch leicht vorne gewesen, also können auch in Führung gehen, für die Umstände wirklich nochmal ein richtig gutes Spiel zum Hinrundenabschluss gemacht.
Trainer Fiello war auf der Pressekonferenz dementsprechend auch geknickt. Würdet ihr trotzdem sagen, eines der besseren Saisonspiele des Clubs?
Ja, ich denke, man hat sich da auf jeden Fall teuer verkauft, auch angesichts der Ausfälle wirklich ein gutes Spiel gemacht, auf Augenhöhe mit dem HSV. Ja, und letztendlich hat dann, glaube ich, auch irgendwo die individuelle Qualität des HSV das Spiel entschieden. War auch sehr wichtig für Hamburg und ja, dementsprechend bitter für Nürnberg und ja, kann auch anders ausgehen. Ich glaube, wenn es der Club am Ende gewonnen hätte, hätte man sagen können, nicht unverdient, so sagt man auch beim HSV, nicht unverdient, also ja, wirklich ein 50-50-Spiel.
So klassisches Spiel, finde ich, wer das erste Tor macht, gewinnt. Also weil ich glaube, wenn der HSV in Führung geht und dann vielleicht noch mehr öffnet und dann läuft der Goller nochmal durch, dann irgendwann macht er auch ein und dann gewinnt vielleicht der Club 2-0 so. HSV dann geführt, Schlussphase auch, korrigiert mich gerne, aber nach dem 1-0, das in der 80. fällt, eigentlich auch nichts zugelassen oder war noch irgendwie große Szene, habe ich nicht in Erinnerung. Und im Gegenteil dann noch Konter über Dompe, schönes Tor zum 2-0, worüber sich Tim Walter auch sehr gefreut hat.
Jetzt wird es interessant sein zu beobachten. Man muss ja dazu sagen, von Tim Walter wurde vor der Partie ein überzeugender Sieg gefordert. 100% überzeugend war das jetzt nicht, die Performance, die der HSV in Nürnberg abgeliefert hat.
Ja, wie gesagt, dieses 50-50-Ding nicht überzeugend, aber auch nicht unüberzeugend. Also ja, es war auch immer noch ein Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg, der in dieser Saison ja schon viele gute Spiele zu Hause gemacht hat. Ja, es wird immer verlangt, dass der HSV überzeugend gewinnt und am besten mit 2 Toren Vorsprung. Und
haben sie ja gemacht.
Ja, das haben sie ja geschafft. Und am besten darf der Gegner gar keine Torchance haben. Ja, ich fand, 3 Punkte war jetzt erstmal das Wichtigste, vor allem jetzt vor der Winterpause mit den ja, aktuellen Problemen, die man ja hatte mit den Diskussionen um Walter. Von daher, ich finde es völlig in Ordnung, vor allem mit der Auswärtsbilanz, dass man so ein Spiel auch mal zieht, ohne da jetzt wirklich 90% die bessere Mannschaft zu sein. Also ja, fand ich völlig in Ordnung.
Kann man, finde ich, auch einfach in der zweiten Liga nicht erwarten. Aber klar, ich glaube, wenn die große Hinrundenanalyse nicht nur bei uns, sondern auch beim HSV intern ansteht, dann wird das Spiel nur ein Teil sein, der ja, der Ergebnisfolgerung, ob es dann mit Walter weitergeht oder nicht. Ja, ich glaube, da können wir nächste Woche auch nochmal ausführlicher drüber reden. Aber ja.
Du meinst in unserem Special?
Ja, klar, wo sonst? ja, also ich glaube, da können wir nächste Woche nochmal sehr viele Worte drüber verlieren, weil es, glaube ich, auch den Rahmen sprengen würde über den HSV und die Situation. Könnte man jetzt wahrscheinlich noch eine Viertelstunde weiterreden. Was ich trotzdem noch sagen möchte, was auch einfach wichtig ist, dass Kapitän Schonlau wieder da ist. Habe ich mir auch aufgeschrieben, 14 Pässe ins letzte Drittel gespielt, die meisten aller auf dem Feld. Also er ist da im Spielaufbau einfach trotzdem nochmal was anderes, auch wenn er bei ein, zwei Seen defensiv auch nicht gut aussah, aber für mich schon ein Spieler, der einfach auch ja, absoluter Schlüsselfaktor ist.
Ja, und was ich dann noch hinzufügen möchte, und das habe ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass es für mich das optimale Duo in der Innenverteidigung wäre, Schonlau und Ambrosius, der meiner Meinung nach auch wieder eine solide Partie gemacht hat, auch mit Ball, 96% Passquote, auch 7 seiner 9 Langpässe an den Mann gebracht, 7 Pässe abgefangen, in den direkten Duellen sah man nicht immer glücklich aus auf Hamburger Seite, das galt auch für Ambrosius, aber ansonsten denke ich, hat das Duo Zukunft.
Ja, und auch die Außenverteidiger, denke ich, Mikkel Brosis hatte ein paar Probleme. Zu Oliveira, ja, haben wir, glaube ich, von Herrn Walter genug gehört. Aber ja, muss man auch sagen, HSV jedes Mal mit einer anderen Viererkette. Weiß nicht, wie oft er schon dieselbe hintereinander gespielt hat. Ja, auch ein Faktor. Wie gesagt, ich glaube, über beide Teams haben wir schon viel geredet und werden wir nächste Woche noch viel, viel mehr reden.
Okay, so viel bis dahin. Lass uns zur nächsten Partie schauen. Hertha BSC gegen den VfL Osnabrück, ein 0:0. Ja, für die Osnabrücker wieder ein Punkt für die Moral, für den man sich letztendlich nicht viel kaufen kann. Interessant, dass die Osnabrücker gegen die Mannschaften, die oben stehen oder beziehungsweise die gut drauf sind, eigentlich punkten, zumindest unentschieden spielen. Wie war die Herangehensweise der Mannschaften?
Ja, bei der Hertha zum einen galt es, den Ausfall von Fabian Reese zu verkraften. Dafür Scherhand auf links reingekommen, der ja auch ein 1-gegen-1-Spieler ist. Auf der anderen Seite kam der 19-jährige Däne Christensen zum ersten Mal von Beginn an zum Zug. Also ja, mit zwei jungen Flügelspielern im gewohnten 4-2-3-1, die Herthaner. Auf der anderen Seite Osnabrück hat ja auf Viererkette umgestellt, hat da den schnellen Conte noch reingeschmissen, um da mit Tempo über rechts ja, angreifen zu können.
Hertha-Kapitän Toni Leistner sagte nach der Partie, dass Fabi Reese einer der besten, wenn nicht der beste Spieler der zweiten Liga ist und entsprechend schwer zu ersetzen ist. Wie versuchte die Hertha den Ausfall von Reese zu kompensieren?
Ja, wie schon erwähnt, Scherhand natürlich auch ein ähnlicher Spielertyp, zumindest der oft ins 1 gegen 1 geht. Also versuchte man dann auch ihn in Szene zu setzen, was man allerdings ja, nicht so häufig geschafft hat, ging eher gemächlich los in Berlin. Hertha mit über 60% Ballbesitz, wovon allerdings sehr wenig ja, innerhalb des Angriffsdrittels stattfand. Osnabrück hingegen sehr bissig und mit vielen Zweikämpfen weit weg vom eigenen Tor geführt. Also ja, die Hertha da wirklich mit hohen Mannorientierungen unter Druck gesetzt. Und ja, sogar einen Pass mehr als die Hertha ins Angriffsdrittel gespielt als in den ersten 30 Minuten. Allerdings noch ohne gefährlich zu werden. Ja, das zeigt eben, wie schwer sich die Hertha tat, aus dem eigenen Ballbesitz Ideen zu entwickeln. Die besten Chancen für die Hertha dann durch Tabakovic nach einer hohen Balleroberung und nach einer Flanke, beides mal durch den formstarken Niederlechner, aber ansonsten ging wirklich wenig.
Ohne Osnabrücker war es diesmal entsprechend schwer für die Hertha, vors Tor zu kommen.
Ja, da mussten sie schon auf Fehler oder Standards hoffen. Gab es dann auch kurz vor der Pause eine Doppelchance nach Ecke, und dann auch wieder eine Umschaltaktion über Niederlechner mal wieder und Scherhand. Ja, wie du schon sagst, wenn Osnabrück da keine großen Fehler machte, Hertha mit wenig Chancen. Dennoch waren diese ja, paar Halbchancen, auch die Doppelchance nach Standards war wirklich gut, ja, waren da die wenigen Chancen da, um da ein Tor zu kreieren. Ein Expected Goal aus 7 Abschüssen, also ein Tor wäre durchaus möglich gewesen. Auch wenn man ja relativ wenig, wie gesagt, diese Flügelspieler einsetzen konnte. Aber aufgrund der Form der letzten Wochen hätte man ja schon denken können, dass Hertha wieder diese Effizienz auf den Platz bringt, um diese Chancen zu verwerten. Ja, Osnabrück hingegen ließ natürlich die Hertha das Spiel bestimmen, aber wie ich schon erwähnt habe, sehr kompakt verteidigt, sehr eng. Und ja, vorne hat man selbst auf Standards und Konter gehofft, was allerdings in der ersten Halbzeit noch relativ wenig der Fall war.
Wie lief es dann in der zweiten Halbzeit? Wurde das Ganze ein bisschen besser?
Leider nein. Also die Geschichte der zweiten Halbzeit ist leider nicht besonders lang. 3:5 Torschüsse hat tatsächlich 0,3:0,2 Expected Goals. Also da war wirklich wenig los. Vor allem Hertha ideenlos und sehr fehlerbehaftet im eigenen Spiel in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit noch eine Passquote von 86%, die sank auf 75% herunter. Also ja, wirklich besorgniserregend. Ganze 72 Ballverluste, auch das war Höchstwert für eine zweite Halbzeit der Herthaner in dieser Saison. Man hat deutlich mehr lange Pässe gespielt, gab dann auch deutlich mehr Zweikämpfe, was der Hertha natürlich überhaupt nicht hielt. Sie kamen überhaupt nicht in den Rhythmus. Zentrum war dicht, auch über die Flügel kam viel zu wenig, nur eine erfolgreiche Flanke in der zweiten Halbzeit.
Kein Spiel für Fußballästhetiker. Die Osnabrücker wollten den Punkt und haben dann auch entsprechend verteidigt.
Ja, sie haben es gut verteidigt, natürlich hat es ihnen die Hertha auch irgendwo etwas leichter gemacht, soll allerdings nicht die Leistung schmälern. Sehr viele gelungene Defensivaktionen, Diakité da hervorzuheben mit 16 Balleroberungen, sehr viel mit seinem Stellungsspiel gelöst, also wirklich stark, aber auch Kleinhansel mit 16 Balleroberungen, 17 Defensivduelle, davon 12 gewonnen, 8 Pässe abgefangen, also wirklich auch eher mit einer Top-Leistung in der Defensive. Einziges Problem in solchen Spielen, es fehlt offensiv noch ein bisschen, um dann ja, irgendwie dreckig 1-0 gewinnen zu können. Ja, wieder mal ein Punkt für die Moral, nicht für die Tabelle. Allerdings, ja, auch das ist was wert, um ja, mit Hoffnung in die Winterpause zu gehen.
Apropos Tabelle, auf Seiten der Berliner musste man sich vor dem Spiel auf jeden Fall mehr ausgerechnet haben, oder?
Ja, klar, zu Hause gegen den Tabellenletzten mit der aktuellen Serie, da wäre natürlich ein Sieg Gold wert gewesen und auch erwartbar gewesen. Aber wie gesagt, wirklich wenig Ideen im Ballbesitz und deswegen auch eine verdiente Punkteteilung meiner Meinung nach. Das Ganze kann auch nochmal durch Stats belegt werden. 1,3:0,6 Expected Goals, 10:9 Schüsse, 29:27 Ballbesitzangriffe. Also ja, Osnabrück da auch mit einigen Versuchen. Es blieb dann bei Versuchen, auch was erfolgreiche Pässe ins letzte Drittel angeht, 36:35, also sehr ausgeglichen. Ja, und um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, kann die Hertha auch ohne Rehse Ideen entwickeln, also es war heute sehr begrenzt, auch wenn ein paar Chancen da waren. Allerdings immer, wenn die Hertha ja, die Chance hat, wirklich oben ranzurücken, kommt dann meist nur maximal ein Unentschieden.
Vielen Dank dafür. Also ich würde durchaus noch sagen, im Keller brennt noch Licht. Es wird auf jeden Fall interessant weitergehen für Osnabrück und für Hertha sowieso. Unser nächstes Spiel Magdeburg gegen Düsseldorf 2:3. Daniel Thun war nach dem Spiel der Meinung, dass die Magdeburger deutlich besser waren als im Pokal vor 11 Tagen. Kannst du mitgehen?
Ja, ich finde vor allem Magdeburg hat es in der ersten Halbzeit ein bisschen anders als sonst gespielt. Ein paar Zahlen auch wieder rausgesucht, wie immer. 32 lange Bälle in der ersten Halbzeit. Das ist erst einmal mehr der Fall gewesen. Passquote 83% im ersten Durchgang, auch ganz klar unter dem Saisonschnitt, der ein paar Prozentpunkte nochmal höher ist. Auch recht viele Flanken geschlagen, ist auch anders als sonst. Aber, und eben das Entscheidende, sie haben viele zweite Bälle gewonnen, waren da wirklich sehr scharf im Anlaufen. Obwohl sie mehr Ballbesitz hatten als Düsseldorf, hatten sie mehr Balleroberungen als Düsseldorf. Das ist auch, finde ich, durchaus beachtlich. Ja. Vor allem die hohen Balleroberungen hatten sie 7, Düsseldorf nur 3. Ja, also Düsseldorf ist da nicht ins Pressing gekommen, nicht wirklich ins Anlaufen gekommen. Und ja, obwohl Magdeburg zwar aus meiner Sicht jetzt nicht viele Chancen hatte, also 4 Schüsse in der ersten Halbzeit ist sogar sehr wenig. Auch das 1:0 von Bockhorn, eine Flanke oder nicht, man weiß es nicht genau, aber war auf jeden Fall ein Ball aus dem Halbfeld, was an sich keine Chance war. Also ja, Vielzahl an Chancen jetzt nicht, aber waren definitiv die bessere Mannschaft im ersten Durchgang.
Wer es gut meint mit der Fortuna, könnte sagen, man kam in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel. Wer das Spiel gesehen hat als objektiver Beobachter, muss eigentlich sagen, die Fortuna fand überhaupt nicht statt.
Ja, definitiv. Ja, Problem zum einen war einfach die fehlende Ballsicherheit. Also sie hatten da wirklich Schwierigkeiten, nach vorne zu kommen. Immer wenn sie mal vertikal spielen wollten, wurde es ungenau. Da einfach viele Ballverluste gehabt. Paradebeispiel 2:0, Ballverlust von Siebert. Ja, Magdeburg erobert ihn, Condé steckt ihn schön durch auf Castaños in die Tiefe. Der läuft durch, Amechi kommt an den Ball und ja, zack, 2:0. Düsseldorf, wie du sagst, keine gute Halbzeit gespielt, ja, auch wenig Intensität gehabt. Spiel mit Ball war nicht gut, hatten 10 Positionsangriffe, einen Abschluss daraus kreiert es auch sehr wenig. Im Schnitt bei ihnen in der ersten Halbzeit liegt da bei 15 Angriffen und eben 4 Abschlüssen daraus zu kreieren pro Halbzeit. Also ja, klingt vielleicht gar nicht so extrem, aber es ist eben schon ein deutlicher Unterschied. Und dementsprechend, ja, 2:0 zur Halbzeit, wie gesagt, jetzt nicht die Welt an Chancen für Magdeburg, aber an sich doch verdient.
Dementsprechend unzufrieden war Daniel Thun jetzt dann in der Halbzeit, hat dann mit dem Doppelwechsel reagiert. Für dich spielentscheidend?
Ja, war auf jeden Fall ein Faktor. Doppelwechsel zur Halbzeit, du hast es angesprochen, unter anderem Jastrzemski als Linksverteidiger gebracht. Ja, jemand, der sonst eigentlich weiter vorne beheimatet ist, also da sehr offensiv gewechselt. Und ja, 22 Sekunden nach Wiederanpfiff, das ist natürlich auch spielentscheidend, dass das 1:2 so schnell fällt. Engelhardt bekommt einen zweiten Ball, legt ihn gleich in die Box wieder rein. Appelkamp legt quer, Vermey schießt ein, alles mit einem Kontakt. Also ja, war richtig gut gespielt, sieht man die Qualität. Aber Magdeburg auch immer einen Schritt zu spät gewesen. Und damit war, ja, war dann so ein bisschen schon die Wende eingeleitet. Düsseldorf war dann wirklich sehr aggressiv, auch deutlich mehr Fouls, deutlich mehr Fehler provoziert. Da einfach gut gegen den Ball gearbeitet, mit Ball sehr schnell nach vorne gespielt. Wir hatten im zweiten Durchgang nur noch 35% Ballbesitz, haben es dann nicht versucht, mit Ballbesitz zu gewinnen, aber eben auf ihre Art und Weise.
Ich weiß nicht, ob dieser Stat es heute zum Stat der Woche schafft, aber allemal hochinteressant, dass die Düsseldorfer mit so wenig Ballbesitz dann doch wesentlich besser ins Spiel gekommen sind.
Ja, also um das gleich vorwegzunehmen, das ist nicht der Stat der Woche, das wird ein anderer, aber dazu am Ende wie immer mehr. Jetzt habe ich fast deine Frage vergessen, aber ja, doch interessant. Es war dann nämlich einfach sehr wild, das Spiel, also wirklich viel hin und her, viele Konter, viele Gegenkonteraktionen, also keiner so richtig Kontrolle, auch wenn Magdeburg viel Ballbesitz hatte, aber Düsseldorf war immer aktiv, hat immer wieder Umschaltsituationen provoziert, war dann ein offener Schlagabtausch und ja, auch das 2:2 zeigt dann, was bei Magdeburg nicht mehr gut funktioniert hat. Jastrzemski, ich habe ihn angesprochen, flankt eigentlich zu weit, aber eben Düsseldorf erobert den zweiten Ball. Magdeburg war jetzt kein extremer Konter, aber ja, steht mit 5:6 in Unterzahl in der eigenen Box und ja, dann kommt Appelkamp an den Ball und trifft zum 2:2 und dann ging das alles so seinen Weg weiter.
Die Magdeburger sind sonst unter Trainer Tietz für ihre Ballsicherheit bekannt. Typisches Tietz-Spiel. War das eigentlich jetzt völlig weg?
Ja, kann man schon so sagen. Also Magdeburg fand ich dann gar nicht mehr, also war gar nicht mehr stabil, hat nicht mehr stabil gebürgt und war es auch nicht. Das 2:3 in der 75. ist eben ein Paradebeispiel für die fehlende Ballsicherheit. El Fadli, 20 Meter vor dem Tor, verliert den Ball. Zolles erobert ihn, steckt durch auf Vermey. Ja, und ja, er macht den Doppelpack, hat schon im letzten Auswärtsspiel in Nürnberg dreifach getroffen, jetzt eben wieder ein Doppelpack, also bei ihm läuft es aktuell richtig gut. 5 Minuten später hat Bockhorn nochmal als letzter Mann den Ball verloren, Zolles im Konter aber nur die Latte getroffen, hätte es dann schon zu sein können, so blieb es dann weiter eng, aber ja, auch Artig zum Beispiel nach einer Ecke noch eine gute Doppelchance, aber hat nicht sollen sein.
Düsseldorfs Trainer Daniel Thun sah viele Parallelen zum Pokalspiel von vor 11 Tagen. Allerdings sagte er, dass er Magdeburg in dem aktuellen Spiel noch mal stärker gesehen hatte.
Ja, da hat man es am Anfang drüber, also erste Halbzeit, da kann man es so sagen. Aber an sich, wie es Thun sagt, ähnlich wie im Pokal, Magdeburg gibt es aus der Hand. Düsseldorf hingegen bleibt ganz oben dran, stehen jetzt mit 30 Punkten auf Platz 4. Und um nochmal auf Magdeburg zurückzukommen, lassen einfach zu viele Punkte unnötig liegen, stehen jetzt bei 20 Punkten. Haben schon 3 Niederlagen nach Führung. Ja, wenn man die einfach gesagt hat, wenn man die alle gewonnen hätte, dann wäre man auch ganz oben dabei. Problem ist dann immer wieder, ja, fehlende Ballsicherheit in manchen Phasen. Haben jetzt 7 Gegentore nach Ballverlust schon kassiert, also ist der schlechteste Wert der Liga. Natürlich paar Paradebeispiel leider, schätze ihn sonst sehr, aber Daniel El Fadli einfach sehr unglücklich. Auch wenig im Spiel gewesen. Spielt sonst 43 Pässe pro 90 Minuten und bringt 52% seiner Pässe an. Diesmal in über 100 Minuten nur 16 Pässe gespielt, nur 75% davon angebracht, hatte 6 Ballverluste in der eigenen Hälfte. Das ist auch sehr erschreckend, also eher leider kein gutes Spiel. Und wie gesagt, anders schaut die Stimmung natürlich in Düsseldorf aus. Da habe ich auch nochmal einen Spieler rausgegriffen, Vince Vermey. steht jetzt bei 9 Saisontoren, 2 Tore erzielt, 2 Torschussvorlagen, hatte 7 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Also ja, er auf jeden Fall auch entscheidend an der Aufholjagd beteiligt.
Magdeburgs Bockhorn sprach noch nach der Partie von einem verschenkten Sieg. Man habe den Gegner immer wieder eingeladen und machte die Sache für ihn besonders bitter. Das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen und zur nächsten Partie kommen. Holstein Kiel, Hannover 96, 3:0. Und damit dürfen wir der Mannschaft der Störche Holstein Kiel ganz, ganz herzlich auch zur Herbstmeisterschaft gratulieren. Vor der Saison würde ich sagen, ja, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, die Mannschaft überzeugt. Kommen wir zum Spiel. Kiel, sehr, sehr oft flexibel bei der Ausstellung, Christian. Dieses Mal auch?
Ja, was das Personal angeht, war es tatsächlich die gleiche Elf wie zuletzt gegen Düsseldorf, aber in anderer Anordnung, da ist man ja ohnehin sehr flexibel. Also von 4 Raute 2 war es dann eher ein 3-4-3. Ivesic ist da neben die Innenverteidiger gerückt. Ein Porat ist da immer wieder zwischen die beiden Stürmer, zwischen Arp und Maschino, ja, gestoßen, und dadurch wurde es dann eher zu einem 3-4-3. Ja, auf der anderen Seite Hannover im gewohnten 3-4-1-2 mit 2 Wechseln. Da kamen Börner und Vogelsammer rein. Hieß auch Odene, der letzte Woche überraschend in der Startelf war und überzeugt hat, dürfte auch dieses Mal wieder ran.
Zur Halbzeit stand es 3:0. Doch die erste Hälfte der ersten Halbzeit war relativ ausgeglichen.
Ja, richtig. Also 25 Minuten lang war es ja fast schon eine gute Leistung von Hannover 96. Beide Teams, die eher flexibel in der Herangehensweise sind, dementsprechend waren auch die Ballbesitzverhältnisse ausgeglichen und Hannover sogar das gefährlichere Team. Also wirklich guter Start. 6:1 Schüsse nach 18 Minuten, haben da viele Angriffe über die beiden Schienenspieler initiiert. Ja, viele Flanken geschlagen, natürlich über Köhn, wie immer, der ja Longline eingesetzt wurde. Also da eine gute Präzision und Vertikalität im Passspiel gehabt. Das, was Leitl in der ersten Halbzeit gegen den KSC noch gefehlt hatte und bemängelt hatte, war diesmal ja nicht schlecht in den ersten Minuten. Kiel hingegen mit wenig Präzision beim progressiven Passspiel und auch wenige Aktionen vor dem gegnerischen Tor. Stattdessen immer wieder mit vielen langen Pässen und zumindest der Hoffnung auf Vertikalität, ja, was ja dann nach 25 Minuten besser geklappt hat.
Ja, die ersten 25 Minuten dürften also Stefan Leitl ganz gut gefallen haben. Es lief ganz ausgeglichen, aber dann setzten die Kieler zum Doppelschlag an.
Ja, richtig, 26. Minute, dann das 1:0 für die Kieler, dann ja super Tiefenpass von Rothe aus der eigenen Hälfte, der dann Porat schickt und der dann auch von der Grundlinie hineinlegt. Der Becker stößt dann in den 16er und schließt ab zum 1:0, also auch hier wieder eine schlechte Mischung, kein Balldruck, hohe Kette, dazu noch schlecht gestaffelt, also es ist wirklich sehr schlecht verteidigt, wie schon letzte Woche gegen KSC, in der Abwehr fehleranfällig. Ja, und dann kam direkt das 2:0 hinterher, Doppelschlag, und zwar man hat sich auskonnern lassen nach dem eigenen Anstoß, also das habe ich auch sehr selten gesehen, sofortiger Ballverlust bei der Vorwärtsbewegung, die Kieler konnten dann mit 3 Spielern auf die 3 Innenverteidiger der 96er zulaufen, super gespielt natürlich auch von Holtby in die Tiefe zu Arp, der das natürlich auch überragend macht und auch sehr bitter für 96, dass Kiel so eiskalt ist, aber auch selbst schuld, wenn man sich nach einem eigenen Anstoß auskontern lässt.
Die Hannoveraner jetzt durch die beiden Wirkungstreffer wirklich angenockt.
Ja, richtig. Kiel hingegen mit viel Selbstvertrauen, auch mit mehr Ruhe am Ball, hat ja keine Vertikalität mehr gebraucht bei 2:0 Führung. Es zeigt auch wieder die Flexibilität der Kieler, haben dann 57% Ballbesitz, 89% Passquote, also lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen, aber können dann auch jederzeit das Spiel wieder beschleunigen, wie beim 3:0 zu sehen. Überragender langer Pass von Holtby mit dem Rücken zum Tor in der eigenen Hälfte, schickt er da Becker auf die Reise wieder in die Tiefe, der dann ja Richtung 16er zieht und nur noch auf Arp querlegen muss, der dann zum 3:0 einschiebt. Also ein ähnliches Tor wie beim 1:0. Hannover wirklich sehr schnell und einfach überspielt. Also das ist dann auch irgendwo eine taktische Frage. Scheint ja offensichtlich gewesen zu sein für Rapp, da die Hannoveraner mit langen Pässen überspielen zu können. Ja, und nach ausgeglichenem Spiel Start Kiel dann angezogen und eiskalt vor dem Tor geblieben. Natürlich auch eine hohe Qualität und eine komfortable 3:0 Pausenführung. Und zwar in dieser Höhe ja fast schon verdient.
Fiete Arp betonte nach dem Spiel die besondere Kieler Effizienz und betonte auch nochmal die Reife, mit der es dann gelungen ist, das Spiel zu Ende zu bringen.
Ja, richtig, war natürlich sehr effizient, also da muss nicht jede Mannschaft 3-0 führen, aber wie gesagt, eiskalt und natürlich die Reife, die man dann in dieser zweiten Halbzeit auch schon vor der Halbzeit sehen konnte. Die Viertelstunde nach der Pause wäre nochmal so ein Ansatzpunkt für 96 gewesen, um zurück ins Spiel zu kommen, aber das hat Kiel souverän im Keime ersticken lassen, haben dann etwas tiefer verteidigt, hatte 96 wenige Mittel, bis zur 66. Minute auch nur zwei magere Abschlüsse und dann folgte die Ampelkarte für Christiansen, wo dann das Spiel endgültig gegessen war. Kiel hat dann in der letzten halben Stunde den Ball laufen lassen, 82% Ballbesitz, 94% Passquote. Hannover war natürlich auch demoralisiert mit 0-3 und einem Mann weniger. Ja, und dann wurde es am Ende ein völlig ungefährdeter Sieg der Kieler. Doppelschlag natürlich entscheidend, Hannover war nicht schlecht drin. Ja, und dann liegst du auf einmal 2-0 hinten. Insgesamt allerdings nur 0,4 Expected Goals kreiert über das ganze Spiel von Hannover und damit ja nahezu chancenlos und Kiel hingegen mit 3 Toren aus 1,6 Expected Goals, wie es Fiete abgesagt hat, sehr effizient.
Ohne die Leistung der ganzen Kieler Mannschaft schmälern zu wollen, Herbstmeister, das wird man ja nicht aus der Luft heraus, möchte ich über zwei Ex-HSVer sprechen, die derzeit in Kiel für Furore sorgen.
Ja, richtig, Luis Holtby und Fiete Arp. Aktuell richtig gut drauf, Arp mit 5 Toren in einer Vorlage ab dem 10. Spieltag. Also man merkt, dass er jetzt wieder Selbstvertrauen hat. Und das ist auch das, was ihm vielleicht in letzter Zeit gefehlt hat, weil, ja, wir wissen alle, er hat ein riesiges Talent. Jetzt zeigt das auch, ist sehr effizient. Aus 2,5 Expected Goals 5 Tore gemacht. Also da sieht man das Selbstvertrauen auch in Zahlen. Ja, und einfach offensiv flexibel, kann auch immer wieder auf den Flügel ausweichen. Also ja, passt sehr gut zu Maße herab. Auf der anderen Seite dann natürlich Luis Holtby, wirklich ja, eine Konstante im Mittelfeld, kann mit einem Pass das Spiel beschleunigen und eine Abwehr aushebeln, wie beim 3-0 zu sehen. Ja, hat einfach ein super Auge, eine super Technik, super Passspiel, dazu auch gegen den Ball gut, gegen 96 beispielsweise 6 von 7 Defensivduellen gewonnen. Ja, und in dieser Form ist er einer der besten Spieler der zweiten Liga.
Luis Holtby, der ja derzeit seinen zweiten oder dritten Frühling in Kiel erlebt, hat dann auch das Schlusswort zu dem Match. Er meinte nach dem Spiel, man hat eben gemerkt, dass alle Bock haben anzupacken und dass Kiel eine richtig gute Mannschaft ist. Hat auch den Ausblick schon gewagt. Man will in Kiel auf jeden Fall gierig bleiben und in der Rückrunde an die Art, wie man spielt, anknüpfen zu wollen.
Ja, ich würde dann gerne noch einen Satz zu 96 anhängen. Ist natürlich eine sehr große Enttäuschung, diese Niederlage. Also es waren eh schon Diskussionen um Leitl, die werden jetzt natürlich noch mal lauter. Die Defensive vor allem ist besorgniserregend. Aber ich glaube, da werden wir nächste Woche ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ich freue mich drauf. Der FC St. Pauli trennte sich vom Wehen mit 1-1 Remis. Ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um nachvollziehen zu können, dass man mit dem 1-1 auf Seiten der St. Paulianer einigermaßen enttäuscht ist. So meinte Marcel Hartl nach dem Spiel, das Spiel hätte eigentlich 4-0 ausgehen können oder müssen. Und man will auf jeden Fall versuchen, es in der Rückrunde besser zu machen.
Ja, ich kann da Marcel Hartl nur recht geben. Ist wirklich ein aberwitziges Ergebnis. Habe selten in dieser Zweitligasaison, ich habe durchaus ein paar Spiele gesehen, würde ich behaupten, ein einseitigeres Spiel gesehen. St. Pauli, sagt auch der Expected Goals Wert, ja, hätte locker 3 Tore machen können, machen müssen, muss man sagen. Wehen offensiv eigentlich nicht da gewesen. Übrigens auch ganz interessant, beide vor dem Spiel mit 10 Standardtoren, die meisten der Liga. Und ja, um es gleich vorne wegzunehmen, kam auf beiden Seiten keins hinzu.
Wie war die Herangehensweise der beiden Mannschaften? St. Pauli versucht es ja immer sehr, sehr dominant rauszuspielen, während die Wehener aus einer gesicherten Abwehr agieren.
Ja, das war wie erwartet, zwar genauso wie du es beschrieben hast. St. Pauli sehr dominant, viel Ballbesitz, gut in seinen Abläufen, auf die wir auch schon oft eingegangen sind, vielleicht nächste Woche nochmal. Wehen hingegen sehr tief verteidigt, wirklich extrem tief gestanden im 5-4-1. Ja, Fechner manchmal so ein bisschen aus der Viererkette herausgeschoben, um Eric Smeed zu decken. Hat aber, muss man auch sagen, nicht wirklich gut geklappt, weil Smeed mit 4 Pässen hinter die Abwehrkette von Wehen und 19 Pässen ins letzte Drittel hat er da nämlich die meisten aller Spiele am Spieltag gespielt. Also ja, ist der Plan auch nur bedingt aufgegangen.
Du hast es schon gesagt, St. Pauli durchaus dominant. War das so, wie man es von ihnen gewohnt ist?
Ja, also sie haben wirklich, wenn ich da an die 18. Minute habe ich mir aufgeschrieben, Riesenchance, bei der man die Qualität der Kiez-Kicker sieht. Saad dribbelt von links nach innen, sieht da den Ball fern, Achter Irvine im Zentrum. Währenddessen läuft Hertel in Angers Rücken, also Innenverteidiger von Wien, in die Tiefe. Irvine spielt eben tief auf ihn, also quasi Spiel über den Dritten. Und ja, wunderschön gespielt, kann man schwer besser machen. Aber Hertel schießt eben vorbei. Hertel auch, muss man gleich sagen, zwar Torschütze, trifft dann im zweiten Durchgang, aber eher alleine mit 10 Abschlüssen. Ja, also ein sehr extremer Wert für einen offensiven Mittelfeldspieler. Wäre auch bei ihm locker mehr als ein Tor möglich gewesen. Dann noch eine andere Szene, an die ich denke, nur 5 Minuten später. Auch wieder eine Top-Chance. Smeed ist in der Mitte der gegnerischen Hälfte im Ballbesitz. Rechts außen Afolayan kommt kurz, zieht den Gegenspieler so raus. Rechtsverteidiger Saliakas beläuft den aufgehenden Raum dahinter in der Tiefe. Smeed spielt einen wunderbaren Chipball in die Tiefe eben. Saliakas legt in die Mitte auf den einlaufenden Saad von links. Der bekommt den Ball, aber schießt eben auch vorbei. Also ja, waren schon viele Szenen zu sehen, die einfach top gespielt waren.
Das ist schon so ein Paradebeispiel, was die St. Paulianer da zeigen, wie man einen tiefstehenden Gegner bespielt.
Ja, definitiv kann ich nur unterschreiben. Also könnte man weitermachen, könnte man noch ein paar Szenen erwähnen, aber ja, um es zusammenzufassen, einfach wirklich viele Elemente dabei, die lehrbuchhaft sind, wie du es ja sagst, wie man einen tiefen Gegner bespielt. Immer wieder gegenläufige Bewegungen, immer wieder einen Gegenspieler rausziehen, dahinter den aufgehenden Raum einfach belaufen. Aber ja, dennoch 0-0 zur Halbzeit, obwohl über 70% Ballbesitz, 11-0 Schüsse, viele Statistiken, die das auch nochmal wiedergeben. Aber wie gesagt, das Wichtigste, kein Tor gemacht, deswegen torlos in die Pause.
Ging es dann in der zweiten Halbzeit genauso weiter?
Ja, ging genauso weiter, ging ähnlich weiter. Wien auch null reagiert, finde ich, null umgestellt, also 1-1 fast so weitergemacht. St. Pauli auch. St. Pauli eben auch richtig gut, ein sehr enges Netz, das sie immer wieder spannen, enge Positionierungen, enge Abstände. Deswegen ist dann auch ein Ballverlust, wie es vor dem 1-0 eigentlich war, kein Problem in An- und Abführung. Im Gegenpressing gleich wieder erobert. Wien dadurch dann nicht ganz in der Ordnung gewesen. Dadurch kann man dann die Tiefe einfach spielen. Macht Hertel dann richtig gutes 1-0, wie er nochmal aufzieht und den Gegenspieler ins Leere laufen lässt quasi. Vorlage von Eggestein, den Pass spielt er gar nicht ideal. Aber ansonsten auch der Stürmer wieder mit 3 kreierten Großchancen. Sehr stark mitgespielt, wie so oft. Aber auch er Chancen liegen lassen. Und auch nach dem 1-0 ging es ähnlich weiter. Wien nach wie vor nicht viel gemacht, man könnte vielleicht sogar sagen, nichts gemacht. Kein Risiko gegangen lange Zeit, aber eben mit Torwart Stritzel einen wirklich überragenden Mann zwischen den Pfosten gehabt.
Ja, und dann natürlich eine Szene, die die Fans verrückt macht, die eigenen zumindest, denn es kommt, wie es kommen musste.
Ja, kann man wirklich so sagen. Bis zur Schlussphase Wien komplett ohne Abschluss. Dann Iredale eingewechselt, aus dem Nichts erst schon die Latte getroffen und kurze Zeit dann später auch zum 1-1 getroffen. St. Pauli kann mir wirklich außer der Chancenverwertung eigentlich nichts vorwerfen, aber eben in dieser Szene verteidigt man dann einmal nicht gut. Abstimmung ist nicht ideal, Zweikampfführung nicht gut und auch ja, die Bewegung nach hinten, also das Rückwärtsverteidigen nicht optimal. Und dann steht es in der 84. Minute, man kann es kaum glauben, aber steht es auf einmal 1-1.
Und natürlich hat St. Pauli dann nochmal alles reingeschmissen und versucht, den Führungstreffer, letztendlich den Sieg dann auch festzumachen. Aber man konnte Stritzel nun nicht mehr überwinden.
Nee, hast du gut zusammengefasst, Daniel. Kann man nicht anders sagen. Gibt's auch ein paar Zahlen, die das einfach belegen, wirklich diese Einseitigkeit. St. Pauli hatte 30 hohe Balleroberungen. Das ist durchaus rekordverdächtig. Zahl der Angriffe finde ich auch extrem, 57-13, also ja, sieht man auch, wer das Spiel gemacht hat. 44-5 Ballaktionen im Strafraum, Wien hatte 46 Klärungsaktionen, 28-4 Torschüsse für St. Pauli, also nur um da ein paar zu nennen. Für St. Pauli, du hast es eingangs schon gesagt, wirklich sehr enttäuschend, eigentlich ein absolutes Topspiel gemacht, aber muss man auch sagen, jetzt aus den letzten 5 Partien nur ein Sieg, 4 Unentschieden. Ja, und dabei einfach ein paar unnötige zu viel. Gegen Osnabrück, finde ich, wäre es auch verdient gewesen. Aber da hatten wir auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut Fußball gespielt. Jetzt war es eigentlich 90 Minuten spielerisch wirklich, wirklich top. Also wirklich top, top, top. Sogar, würde ich sagen. Aber ja, wer die Tore dann da nicht macht, verpasst eben die Herbstmeisterschaft, obwohl man ungeschlagen ist. Zum Vergleich, Kiel hat schon 4 Niederlagen. Ja, aber viel über St. Pauli geredet, wollen natürlich auch wen nicht unerwähnt lassen. Ja, auswärts gegen große Teams. Wissen jetzt zwar nicht genau, wie sie den Punkt mitnehmen, aber es können sie einfach. Wir haben in Berlin gewonnen, haben in Düsseldorf gewonnen, jetzt am Millerntor gepunktet. Und ja, vieles war nicht gut, aber ja, auch keine Schande gegen St. Pauli. Aber man hat sich in alles reingeworfen. Innenverteidiger Vukotic, viele Schüsse geblockt. Zusammen mit dem Sechser Jakobsen von Wien auch übrigens die meisten Pässe an diesem Spieltag abgefangen, aller Spieler. Ja, und sich den Punkt dann irgendwie, Betonung liegt auf irgendwie, ja, mit nach Hause genommen.
Dementsprechend gefreut hat sich natürlich Trainer Markus Kauczynski nach dem Spiel und zeigte sich begeistert, ob der Leistung, der Hinrundenleistung seiner Mannschaft jetzt mit 22 Punkten, das bezeichnete er als sensationell, und würdigte auch das starke Spiel von St. Pauli, aber hatte auch immer dran geglaubt, dass man den Lucky Punch noch setzen konnte.
Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, warum er da dran geglaubt hat, aber er hat am Ende recht behalten, ich nicht.
Der Karlsruher SC setzte sich zu Hause mit 3:2 gegen den starken Aufsteiger aus Elversberg durch. Christian, welche Veränderungen nahmen beide Trainer bei den Aufstellungen vor?
Ja, was die Formation angeht, schon mal keine KSC wie gewohnt in der guten alten Raute. Allerdings fiel Kapitän Gondorf auf der 6 verletzt aus, dafür rutschte Burnic in die 11. Ja, und bei Elversberg rutschten Wanner und Jakobsen wieder zurück in die Startelf.
Man kann es eigentlich genauso sagen, der KSC legte tatsächlich los wie die berühmt-berüchtigte Feuerwehr.
Ja, richtig, haben gleich von Anfang an das Kommando übernommen. 59% Ballbesitz, 89% Passquote, also eine hohe Dominanz, aber trotzdem sehr schnell und gefährlich über den Flügel angegriffen. Dazu sehr aggressiv in den Zweikämpfen allein. Ja, in dieser ersten Viertelstunde 7 hohe Balleroberungen, also ein wirklich starker Wert. Elversberg kam hingegen kaum in den Angriff. Der KSC mit 91% angekommenen progressiven Pässen haben da immer wieder ja, die Ketten überspielt und sich auch für den starken Auftakt belohnt. 1:0 dann über die Flügel natürlich initiiert. SVE bekommt zweimal eine Flanke, nicht ausreichend geklärt. Dann kommt der Ball in den Rückraum, wo ja, Burnic dann den Fernschuss zum 1:0 im Nachschuss verwerten kann. Wenig später dann auch schon das 2:0, auch hier wieder super gespielt. Vom Zentrum dann über links gespielt, gut ja, aufgelöst und in den Rücken der Abwehr zum 2:0 durch Zivzivace und ja, frühe Führung und auch nicht unverdient.
Doppelschlag also für den Aufsteiger. Wie haben die Elversberger auf diesen Rückschlag reagiert?
Ja, das waren gleich zwei Wirkungstreffer, die sie da kassiert haben. Allerdings konnten sie sich relativ schnell fangen, sind dann zumindest ballsicherer geworden, hatten mehr Ballbesitz, kommen natürlich auch irgendwo dem KSC entgegen, wie schon gegen 96, überlässt man dann erstmal dem Gegner das Spiel und wartet auf seine Umschaltmomente. Allerdings ist man dann auch wie gegen 96 in manchen Szenen zu passiv und da fehlt so ein bisschen die Schärfe, wie es Eichner oft betont beim Verteidigen. So gesehen in der 29. Minute, als Elversberg ja, schnell über den Flügel angreift, eine Flanke kommt rein und auch hier wieder der Nachschuss, der zum Tor führt durch Wanner. Und dadurch war Elversberg, ja, zumindest was das Ergebnis angeht, zurück im Spiel. Viertelstunde vor der Halbzeit dann allerdings der KSC wieder ja, mehr Kommando übernommen, konnte dadurch Elversberg wieder weiter weg vom eigenen Tor halten und letztendlich mit einer verdienten Führung in die Halbzeit gehen. Ja, von der SV Elversberg kam nicht mehr als eigentlich diese Doppelchance vor dem Tor und ja, gab wirklich wenige gefährliche Aktionen. Der KSC hingegen mit 9:3 Schüssen und 1:1 zu 0,6 Expected Goals, also ja, verdiente Halbzeitführung.
Wie schon in der ersten Halbzeit ging es auch in den zweiten Durchgang richtig stark für die Karlsruhe.
Ja, richtig, wieder viel Ballbesitz, diesmal ja noch ein Tick mehr Vertikalität, Angriffe durchs Zentrum. Elversberg fand in dieser Phase ja gar nicht statt, konnte kaum etwas mit dem Ball anfangen und folgerichtig dann auch das 3:1, wie schon erwähnt, durchs Zentrum schnell kombiniert, da Zivzivace in die Tiefe geschickt, der dann ja abschließt und auch hier wieder mal ein Nachschuss, der ja zum Tor führt durch Matanovic Und ja, aktuell schien dann wenig gegen einen KSC-Sieg zu sprechen, außer eben der KSC selbst. So ein bisschen typisch. Man hat das Gefühl, die Karlsruher wollen dann zu viel, werden dann auch ja, zu übermütig. War dann ein böser Ballverlust 20 Meter vor dem eigenen Tor. Dadurch konnte dann Schnellbacher den Fernschuss nehmen und zum 3:2 einschießen. Und ja, dadurch hat man Elversberg zurück ins Spiel geholt, die dadurch wieder mehr Sicherheit erlangten, im Passspiel sauberer waren und auch wieder gefährlich und häufiger ins letzte Drittel kamen. Und ja, kurz nach dem 3:2, wenige Minuten später, der nächste Ballverlust, nächster schneller Angriff der SVOE. Dann wird Wanner in die Tiefe geschickt und lupft den Ball an den Pfosten. Also Glück für den KSC, dass man hier die 3:1-Führung nicht noch komplett hergab.
Ja, fast schon bemerkenswert, dass bei dem Spielverlauf der KSC das dann trotzdem noch schaffte, den Sieg ins Ziel zu bringen.
Ja, richtig. Man hatte das Gefühl, Elversberg ist jetzt nah dran, vor allem mit diesem Pfostentreffer. Allerdings zur letzten Viertelstunde hin konnte sich der KSC fangen. Nur noch ein Abschluss für die SV Elversberg. Man hat dann etwas tiefer, aber eben auch gut verteidigt. Elversberg zwar häufig im letzten Drittel aktiv, aber meistens war dort Schluss. KSC sehr gut im Raum verteidigt und ja, kaum noch etwas zugelassen, deswegen letztendlich ein verdienter Sieg, wie ich finde, 2,4:1,6 Expected Goals, 17 zu 10 Schüsse und vor allem diese Aggressivität, dieses hohe Pressing, 20:10 hohe Balleroberungen. Dadurch konnte man immer wieder Gegenangriffe durchs Zentrum starten, auch eher nicht so häufig geflankt, wie man sonst macht. Und ja, man hat eben immer wieder durch eigene Fehler den Gegner zurück ins Spiel geholt, das muss man noch abstellen, auch Elversberg mit einigen Konterangriffen davon, ja, führten 2 zum Abschluss, also daran muss man definitiv arbeiten.
Christian Eichner, KSC-Trainer, sichtlich angenervt nach dem Spiel, meinte, als Trainer kann man nicht eingreifen, sondern nur mit Fieber. Er vergrub auch während des Spiels oft seine Hand in sein Gesicht in seinen Händen. Was meinte er mit dem Zitat?
Ja, ich glaube, das sind diese Phasen im KSC-Spiel, wie ich sie schon angesprochen hatte. Man legt dann gut los, lässt dann auch dem Gegner ja ein bisschen das Spiel machen, was ja auch völlig in Ordnung ist und was auch Plan von Christian Eichner ist, aber man bringt sich immer wieder durch eigene Fehler in die Bredouille, wo du ja als Trainer außen verrückt werden könntest und wenig ja, eingreifen kannst. Deswegen, ich glaube, das meint er damit und das ist eben das, woran der KSC noch arbeiten muss in dieser Winterpause, aber ja, wir werden dazu sicherlich nächste Woche mehr erfahren.
Unser letztes Spiel, Braunschweig empfing den FC Kaiserslautern. 2:1 setzten sich die Braunschweiger durch und schafften so ein bisschen den Anschluss an den Relegationsplatz. Ja, brisante Ausgangslage, Abstiegskampf pur, Braunschweig Platz 17, wie schon erwähnt, Kaiserslautern jetzt Platz 15. War auch das Spiel dementsprechend, Julian?
Ja, Abstiegskampf pur, so war das Spiel. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja, auch eine Zahl gleich zum Einstieg, durchschnittlicher Wert für Ballverluste. In der zweiten Liga in dieser Saison in 90 Minuten 191 Ballverluste. Das Spiel kam insgesamt auf 266 Ballverluste. Und auch wenn man es jetzt auf 90 Minuten runterrechnet, sind es immer noch 232 Ballverluste. Also auf jeden Fall mal deutlich, deutlich mehr als im Ligaschnitt. Und das sagt, denke ich, einiges aus. Ja, ansonsten gab es viele verschiedene Phasen im Spiel, viele Zweikämpfe, viele Fehler, ständige Ballbesitzwechsel, viele lange Bälle. Also schon so ein Spiel, wie man es sich in der Regel bei zwei Teams, die eher unten stehen, erwarten kann.
Die Lauterer ja an und für sich früh in Führung gegangen. Man muss sagen, das wäre schon für die Pfälzer ein Big Point gewesen.
Ja, definitiv sind mit recht viel Spielkontrolle reingekommen. Bis zum Führungstreffer, den du gerade angesprochen hast in der 14. Minute. Eigentor nach einem Puchasch-Freistoß, hatten sie 70% Ballbesitz, haben da auch durchaus flache Lösungen gesucht, sind zwar da selten ins letzte Drittel gekommen und hatten auch ja, keine wirklichen Chancen, hat nicht alles geklappt, aber an sich, sage ich mal, hatten sie Kontrolle. Führung, ja, wie gesagt, war ein bisschen glücklich in der Entstehung, aber ja, war okay die Anfangsphase aus Gästesicht. Nach der Führung ist es dann aber nach und nach gekippt, zwar auch wenig passiert, viel sich im Mittelfeld abgespielt, aber Braunschweig dann schon nach und nach besser reingekommen, ohne zunächst mal wirklich groß gefährlich zu werden.
Du sagst es, Braunschweig jetzt im Spiel und dann in der 36. Minute auch mit dem Ausgleich.
Genau, Balleroberung am eigenen 16er, schöner Pass, richtig schöner Pass von Krüger auf Ryan Philippe. Letzte Woche schon sehr gelobt, ja, hat bis dato eigentlich keine Rolle gespielt. Jetzt als Joker schon ein wehendes Spiel verändert. Jetzt eben auch getroffen und durchgelaufen, Kral keine Chance gelassen. Muss man aber auch sagen, Kaiserslauterer Restverteidigung steht da sehr schlecht. Haben zwar drei Leute hinten als Absicherung, aber ein riesiger Abstand zu den Spielern da vorne. Und deswegen Krüger, der Vorlagengeber, empfängt den Ball da unbedrängt im Sechserbereich Kaiserslautern. Und ja, hohe Kette, kein Balldruck, ja, bekanntlich nicht die beste Kombination. Ansonsten wenig passiert in Halbzeit 1, war sicherlich kein Highlight die erste Hälfte. Kaiserslautern 2 Torschüsse, seit Minute 11 keiner mehr. Und Braunschweig 4 Torschüsse, also 1:1 war da das Maximum.
Löwentrainer Daniel Schiering betonte, dass man sich in der Halbzeitpause auf den Sieg regelrecht eingeschworen hat und eben beschlossen hat, voll auf Sieg spielen zu wollen. Und man wollte weiterhin alles probieren und stellte richtig heraus, dass dieser Sieg alternativlos für die Braunschweiger ist.
Ja, das hat Daniel Schiering richtig so gesagt. Also deckt sich auf jeden Fall mit dem, was ich im Spiel gesehen habe. Zweite Halbzeit Braunschweig sehr gut rausgekommen, war sehr aktiv, viele Balleroberungen in gefährlichen Situationen, hatten 8 Torschüsse in den 15 Minuten nach der Pause schon, Kaiserslautern keinen Zugriff mehr gehabt, keinen zweiten Ball gewonnen, defensiv wichtige Zweikämpfe, ja, zu einfach verloren, in der Phase dann auch nicht mal die Hälfte ihrer Defensivduelle für sich entscheiden können und ja, Torwart Julian Kral aber ein paar Mal richtig gut pariert, zum Beispiel Gomez mit einer Doppel, fast schon dreifach Chance, die er auslässt, weil Kral da ist, aber wenige Minuten später, 62. Minute war es dann soweit, Gomez dann getroffen zum 2:1, gute Aktion, stark von Gomez, ohnehin gutes Spiel gemacht, meisten Dribblings auf dem Feld, 5 Torschüsse, 14 seiner 16 Pässe angebracht, also er hat es gut gemacht, aber Kaiserslautern, wie in der Szene, auch schlecht verteidigt mal wieder, Innenverteidiger Soldo schaut da nur zu und dann ja, lagen die Pfälzer hinten in Braunschweig.
Ja, Entschuldigung geht raus an den guten Braunschweiger Trainer Daniel Schiering natürlich und nicht, wie von mir falsch ausgesprochen, Schiering. Nach dem Gegentor der FCK jetzt wie ein angenockter Boxer, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Es war ein richtiger Wirkungstreffer, wobei sie auch vorher schon in der zweiten Halbzeit nicht drin waren. Kam dann aber auch lange Zeit keine Reaktion. Hatten danach ein bisschen mehr den Ball. Gramozis 2 Doppelwechsel, aber auch die komplett ohne Wirkung. In den letzten Minuten dann Kaiserslautern nach und nach ein bisschen Druck gemacht, aber ohne gefährlich zu werden erstmal. Wenig Ideen im letzten Drittel, da selten irgendwelche Linien durchspielen können. In der absoluten Crunch-Time dann Braunschweig aber nur noch verteidigt. Das aber, wie gesagt, gut. Ivanov zum Beispiel 13 Pässe abgefangen, sehr stark. Lautern, ich habe es gesagt, viel Ballbesitz, 70% Ballbesitz am Ende in den letzten Minuten. Hatten auch nochmal 7 hohe Balleroberungen, ja, viele lange Bälle, viele Flanken geschlagen, da die zweiten Bälle gut erobert. Ache war wieder dabei, wurde eingewechselt und ja, wer sonst macht dann auch das 2:2 in der Nachspielzeit nach einer glücklichen Entstehung? Ja, natürlich Ragnar Ache, aber Videobeweis hat das Abseits, hat auf Abseits entschieden, das Tor aberkannt und deswegen blieb es dann beim 2:1.
Ja, Pech für die Roten Teufel oder ein absolut verdienter Sieg für Braunschweig?
Sowohl als auch natürlich. Bitter, wenn du in der Nachspielzeit das 2:2 aberkannt bekommst, aber unterm Strich absolut verdient. 2:1, Kaiserslautern hat in 90 Minuten keinen Schuss aufs Tor gehabt, selbst 29 Klärungsaktionen, auch so viel wie noch nie in der Saison und das in Braunschweig. Also ja, Kaiserslautern jetzt wirklich in der Krise. 6 Niederlagen in Folge in der Liga. Gramozis, neuer Trainer, jetzt auch beide Spiele in der Liga verloren. Ja, man ist weniger gelaufen, weniger Sprints als der Gegner. Viele Spieler mit einer schlechten Tagesleistung. Tachi zum Beispiel 19% seiner Zweikämpfe nur gewonnen, hat aber 90 Minuten durchgespielt, hat aber auch 19 Ballverluste, mit Abstand die meisten bei Lautern. Weltmeister Erik Durm, Passquote unter 70%, als Defensivspieler nur 2 Balleroberungen. Also ja, das sind schon auch erschreckende Zahlen. Und deswegen überwintert man jetzt, ja, muss man sagen, mitten im Abstiegskampf. Sehr viele Baustellen, Spiel mit Ball, Defensivverhalten, Intensität. Also ja, geht es mit keinem guten Gefühl in die Winterpause, während Braunschweig jetzt mit 2 Siegen in Folge, jetzt unter Schiering, 3 aus 5 gewonnen. Ja, da ist man auf jeden Fall, ja, hat man sich wieder rangekämpft und hat durchaus berechtigt jetzt Hoffnungen, ja, doch noch die Liga halten zu können in der Rückrunde.
Als treue Hörer wartet ihr natürlich jetzt sehnsüchtig auf unsere Rubrik Stat der Woche. Mehr davon jetzt von Julian.
Ja, und tatsächlich heute um nochmal wirklich den eindeutigen Spielverlauf am Millern-Tor zu beschreiben, haben wir uns nochmal rausgesucht. 57 Angriffe St. Pauli, ja, im Schnitt haben sie gut über 30, bisheriger Höchstwert bei St. Pauli war 43. Also das zeigt nochmal, wie sehr man angerannt ist, auch 18 Abschlüsse daraus entwickelt. Ja, vieles gut geklappt, viel Aufwand, der Ertrag mit einem Punkt. Aus St. Pauli-Sicht leider etwas zu dünn dafür.
Ja, und bevor wir euch in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub entlassen, haben wir natürlich noch was in petto. Wir haben für den ersten Weihnachtsfeiertag unsere große Hinrundenanalyse geplant. Christian?
Ja, richtig. Auch wenn ihr da noch Themenvorschläge habt, wie zum Beispiel das Flügelspiel der Nürnberger oder wie verhält sich der KSC bei Kontern, könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr da hören wollt. Auch vielleicht bestimmte Zahlen, die euch interessieren, wie viele Kontertore hat die und die Mannschaft. Also ja, schreibt gerne rein, was ihr da hören wollt.
Ansonsten würde ich sagen, sehen bzw. hören wir uns nächste Woche. Wir wünschen euch schon mal, je nachdem wann ihr es hört, schöne letzte Tage vor Weihnachten, schönes Weihnachtsfest. Und wie gesagt, nächsten Montag hören wir uns nochmal in alter Frische.
Bis dahin, frohe Weihnachten.
Ciao.
Servus.
Bye, bye.